Musik aus dem Kölner Raum, Yin Yim, am Samstag live zu erleben beim 32. Arnstädter Jazz Weekend im Prinzenhof. Wir kommen zurück von Arnstadt nach Erfurt und das könnte man ziemlich gut auch mit dem Fahrrad tun. Ist eine ganz angenehme Strecke, so rein wie weit und auch wie beschaffen und auch schön was zu sehen, wenig Autos, lalala. Weiß ich, fahre ich manchmal. Egal, es gibt in Thüringen sehr viele Möglichkeiten, mit dem Fahrrad nach Erfurt zu fahren und einige davon werden am Sonntag genauso ausprobiert werden. Allerdings nicht zum Spaß, sondern bei der ersten Thüringer Fahrrad-Sternfahrt, die der ADFC organisiert. Am 7. Juni wird gemeinsam nach Erfurt gefahren, um der Landesregierung die Forderung zu übergeben, mehr für sicheres und komfortables Radfahren zu tun. Aus ganz Thüringen werden sich Menschen auf dem Fahrrad auf den Weg machen, um schließlich dann auch in 4 Hautrouten gemeinsam nach Erfurt zu radeln. Es gibt Zeiten, an denen in ganz unterschiedlichen Städten gestartet wird. Es geht mancherorts schon sehr früh los, um 7, weil einfach die Strecke lang ist. In Weimar dann beispielsweise erst 10.45 Uhr, das ist gemütlich. Nordhausen ist mit 7 Uhr dabei. Das könnt ihr euch alles anschauen auf dieser Karte thüringen.adfc.de. Dort werdet ihr dahin geleitet. Auf jeden Fall ist der Plan, in Erfurt an der Staatskanzlei 14.30 Uhr anzukommen und dort dann das Papier, die Forderung zu übergeben. Es gibt nämlich ein Radverkehrskonzept für Thüringen, wo drin festgeschrieben steht, dass der Radverkehrsanteil erhöht und in die Infrastruktur investiert werden soll. Die Regierung hat diese Ziele im Regierungsvertrag verankert. Sie stehen in den Radverkehrskonzepten der Landkreise und Kommunen und sind auch Gegenstand der Ratentscheide in Erfurt, Jena und Weimar. Nun muss es halt auch gemacht werden. Und für den konsequenten Ausbau der Radinfrastruktur und die Umsetzung der Pläne, dafür setzt sich der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ein, hat eine Struktur, ein Strategiepapier erarbeitet, was eben am Sonntag übergeben werden soll. Ihr könnt euch, wie gesagt, beteiligen. Es gibt eine interaktive Karte, auf der ihr sehen könnt, an welchen Orten wann die Gruppen losfahren. Wie gesagt, ganz Thüringen ist mit dabei. Nordhausen, Apolda, Jena, Eisenach, Mühlhausen, Gotha, Arnstadt, Plaue, Ilmenau, Suhl, Schleusingen. Guckt euch das an, geht auf die Thüringer ADFC-Seite, dort werdet ihr auf diese Karte geleitet. Und warum nicht mal gemeinsam Fahrrad fahren am Sonntag? Ich habe gesagt, wir kommen zurück nach Erfurt. Nicht nur mit dieser Sternfahrt, die zum ersten Mal stattfindet, sondern auch musikalisch. Wir hören jetzt Musik, die ihr am Wochenende beim Magdeburger Alleefest erleben könnt. Und danach gehen wir ins Kulturquartier. Mensch, wir gehen heute weite Wege. Aber wer wird denn da spielen? Deslin Amikaba. Wie ich finde, eine herausragende oder irgendwie besondere Musikerin, die hier nach Erfurt kam zum Studieren. Aber die Musik, die sie macht, klingt, als käme es irgendwie aus der großen, weiten Welt. Erfurt ist ja irgendwie auch ein Teil dieser großen, weiten Welt.
The first to last kiss.
Jasmin Amikaba spielt am Wochenende beim Magdeburger Alleefest. Am 5. und 6. Juni gibt es dort mehrere Bühnen, aber vor allem ist auch die ganze lange Straße von Autos befreit und möglich damit für andere Tätigkeiten. Es hat schon irgendwie ein besonderes Gefühl, auf so einer sonst viel befahrenen Straße sich frei bewegen zu können. Das 31. Magdeburger Alleefest findet statt, Thüringens größtes Straßenfest, und Bühnen gibt es an der Lutherkirche, am Ilversgehofener Platz und an der Wendenstraße. Jasmin Amikaba spielt am Ilversgehofener Platz am Samstag, dem 6. Juni, 18.30 Uhr. Und ansonsten, ja, ich habe jetzt überlegt, wie viel ich euch noch erzähle von dem, was passiert. Ihr könnt euch entweder selbst bitte informieren oder geht hin, lasst euch überraschen und leiten von dem, was ihr dort erlebt. Wir hören noch eine zweite Musik, die dort zu finden sein wird. Die kommt von Marmore, der Mann, der nichts fühlt.
Ich vertraue mich an, ich habe ein Problem. Es steht mir bis zum Rand, ich kann mich nicht mehr sehen. Ich will der Beste sein, verletzt mich sein, weniger hässlich sein, unersetzt mich sein. Mein Leben passt nicht, doch ihr quetscht mich rein. Ich fühl mich schon wohl, Leute, ich möchte hier raus. Ich bin krank, ich bin unter Kühl. Ich bin der Mann, der nicht das Gefühl. Ein Tag wie jeder andere ist der Tag, an dem ich nicht mehr will. Am Wochenende bunte Pillen und am Montag wieder schnell. Es wäre praktisch, weniger taktisch, eher prophylaktisch nach Hause zu gehen. Die Problematik, Symptomatik ist, dass ich mich selber einfach nicht mehr verstehe.
So heißt dieser Sender, Uhrzeit 10.15 Uhr oder, wenn ihr in der Wiederholung hört, 19.15 Uhr. Die Sendung heißt Unterdessen. Und jeden Dienstag gibt es hier eine neue Ausgabe der kleinen Rubrik Kulturfragmente. Und das sind Teilchen, die beim Umbau des ehemaligen Schauspielhauses im Klostergang 4 zum Kulturquartier gefunden werden. Oft sind es Programmhefte, so auch heute, die allerdings aus vergangenen Zeiten uns nochmal einen Blick geben in das Theater, wie es dort damals war, aber auch auf gesellschaftliche Prozesse. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier hören. Nein, es wäre gelogen, denn ich weiß es. Ich habe selbst mit Björn drüber gesprochen und es für heute ausgesucht. Deswegen Ohren auf und viel Spaß.
Alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft. Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente. Über Reste und Relikte.
Wir haben ein neues Kulturfragment in der Hand. Björn ist wieder hier. Hi.
Hi, grüß dich,
und
Marie.
Ich habe gerade selber schon so gesagt, als wir das Bild aufgeklappt haben. Mhm. Was sehen wir?
Ja, wir haben erstmal das Programm vom Goethe-Urfaust. Eine Inszenierung aus der Spielzeit auch 1989, am 24. Februar, also 88, 89, das ist halt mal sozusagen halbjährig. Und Premiere war im Februar, wie gesagt, 89. Und es ist halt schon spannend, weil eigentlich schon das erste, also es ist wieder A5 Hochformat, aufgeklappt A4, Schwarz-Weiß-Druck. Die Schriftart ist eine klassische Typewriter-Schriftart. Die fällt ausnahmsweise mal ins Auge, weil man das halt sozusagen einfach auch aus anderen Hintergründen immer mal kennt. Dadurch wird es halt auch ein bisschen, es ist geklammert, dadurch wird es halt auch ein bisschen skriptartig, finde ich so. Ne? Das ist wie so ein Drehbuchsentwurf, wirft so ein bisschen.
Also Schreibmaschinen.
Genau.
Schreibmaschinenstil.
Genau. Und das Spannende daran ist halt, dass halt sozusagen, wenn man dieses Heft aufklappt, man halt ein großes querformatiges Porträt der drei Hauptprotagonisten haben. Und das ist halt sehr eindrucksvoll, weil es zum einen genau in dem auf der Krämerbrücke in dem Bogen von der Marien-Ägidienkirche auf die Krämerbrücke. Man sieht sozusagen rechter Hand eigentlich, wo jetzt der Goldhelm-Eisladen drin ist. Und da stehen die drei Hauptprotagonisten des Stücks. Vier und noch ein nicht weiter benanntes Kind mit etwas in der Hand, was wir uns nicht erklären können.
Was wirklich ein bisschen aussieht wie ein Handy.
Wie ein Handy und ein Selfie-Stick, aber das geht halt natürlich nicht, aber vielleicht finden wir es raus. Und wir sehen auf dem Bild in Schwarz-Weiß, wunderbar gehalten, sehr ikonisch, also wirklich auch sehr beeindruckend. Von unten belichtete Schauspieler, von unten rechts aus der Ecke beleuchtet, weil die Schatten ja auf der linken Seite des Gesichts sind.
Sieht aus, ist eigentlich wie ein Bandfoto, finde ich.
Ja, also sieht wirklich, und dann halt auch in Kleidung, die, glaube ich, auch die Bühnenkleidung war. Also auf jeden Fall, also ne, wir können ja mal von rechts nach links vorlesen. Das müsste Joachim Lätsch sein als Mephisto mit schwarzem Mantel. Dann haben wir Hans-Michael Schmidt. Wer kennt ihn nicht?
Als Faust.
Und dann muss ich leider raten, wer von den beiden Frauen, Irina Kleinschmidt und Gabriele Domschke, ist. Und wahrscheinlich sind sie es. Weil es ist nicht wie die weiteren Schauspieler, aber das sind ja auch die vier Hauptpersonen mit Margarete, Marthe, Faust und Mephisto. Und es kommt nur noch Ulrike Nitschke als Lieschen vor und ansonsten sind der Rest Männer, also werden es wahrscheinlich dann schon Irene Kleinschmidt und Gabriele Domschke sein. Und dieses Bild ist halt wirklich einfach sehr beeindruckend inszeniert.
Und hier gibt es noch auf der Darstellerinnenliste das Mädchen.
Ah, ja.
Ist das vielleicht, also gespielt von Ulrike Nitschke, dann ist das vielleicht das Kind.
Ja, das kann sein.
Vielleicht Satan ist es, glaube ich, nicht. Wird hier auch noch aufgeführt.
Nee, eher nicht. Wer auch immer, wo immer der Unterschied zwischen Mephisto und Satan ist, aber das wissen dann wahrscheinlich eher die Literaturwissenschaftler. Es ist geht los in dem Stück in Auerbachs Keller über den Zwinger zum Dom und der Exequien der Mutter Gretchens. Und es hat anscheinend drei Akte. Und die Regie hat Matthias Brenner geführt und Susanne Besser die Ausstattung und viele weitere Menschen. Kennen wir da noch irgendjemanden vom Namen her? Fällt mir jetzt erstmal nicht auf, war ja auch schon lange her. Und wie am Anfang beschrieben, es ist halt alles in einer Schreibmaschinen-Typewriter-Schriftart gesetzt. Und am Anfang ist noch so wie so einem erstmal die Fabel zum Urfaust erklärt und davor noch von den Gebrüder Grimm aus dem Kinder- und Hausmärchen das ein kleiner Vers, das eigensinnige Kind.
Danke.
Bitte.
Ich bin gespannt, was nächste Woche kommt. Und dafür müssen wir uns tatsächlich noch eine Woche gedulden. Nächste Woche am Dienstag gibt's ein neues Kulturfragment. Und man könnte sagen, dass diese Fragmente quasi Geschichten erzählen. Geschichten, die das Haus erlebt hat, die zum Teil sehr lange schon zurückliegen. Und Geschichten werden tatsächlich auch gesucht. Denn das Kulturquartier Schauspielhaus hat vor, ein Theaterstück über das Haus beziehungsweise über Erlebnisse mit rundum am Haus zu gestalten. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, es wird auch das, was es wird aus euren Geschichten. Heute, am 2. Juni, gibt es die Möglichkeit, in der Stadt einen gelben Stuhl zu erspähen, sich darauf zu setzen und die eigene Geschichte zu erzählen, die ihr vielleicht mit dem Haus habt. Wart ihr mal dort, als es noch Theater war? Habt ihr irgendwas anderes dort erlebt? Vielleicht immer, als es leer stand, davor auf den Stufen rumgegammelt. Ich weiß es nicht, was man so alles erzählt könnte. Auf jeden Fall ruft das Kulturquartier dazu auf, eure Geschichte zu erzählen. Heute gibt es die Möglichkeit, 14 Uhr bis 15 Uhr in der Stadt diesen Stuhl zu finden. 14 Uhr wird er am Hirschgarten stehen, 14.30 Uhr an der Langen Brücke, 15 Uhr am alten Angerbrunnen. Wenn ihr die Sendung jetzt hier in der Wiederholung hört und sagt, ja super, toll, das ist halt schon vorbei, oder aber ihr einfach keine Zeit habt in dieser Zeit, dann könnt ihr euch natürlich auch so beim Kulturquartier melden und eure Geschichte dazugeben, damit ein Theaterstück entsteht, ja, was sich genau aus solchen Geschichten speist. Mit Blick auf die Uhr. Und ich glaube, es hat gerade an der Tür geklingelt. Freue ich mich auf ein Gespräch, was ich gleich führen werde. Mehr dazu aber erst gleich. Wir hören Musik aus Weimar von Martin Kohlstedt. Die letzten Klänge von Martin Kohlstedt hier im Unterdessen-Magazin auf Radio Frei. Jetzt haben wir das Fenster nicht zugemacht. Das machen wir. Wie kriege ich jetzt elegant den Bogen? Denn ich bin nicht mehr alleine hier. Ich komme gar nicht zum Fenster. Ich habe Gäste, die das netterweise machen können. Ich habe vor 2 Wochen schon mit einem Vertreter vom Umweltamt gesprochen. David Urbaniec war hier und hat mir vom Projekt Innenstädtische Bahntrassen, vernetzte Lebensräume für Pflanzen, Mensch und Tier Dinge erzählt. Ich habe gelernt, dass entlang dieser Bahntrassen oft überraschend interessante Lebensräume für Pflanzen und Tiere sind, die man unterstützen kann und die uns was bringen für die Stadt. In diesem Inbar-Projekt, wie es auch heißt, wird eben auf Tiere und Pflanzen geguckt, aber nicht nur. Es geht, wie der Name schon sagt, um Pflanzen, Mensch und Tier. Und das mit den Menschen, ich glaube, das bespreche ich jetzt mit 2 Menschen, die mich hier im Studio besuchen, mit Stefanie Werner und Doris Stach von der Erfurter Fachhochschule, dem Bereich Stadt- und Freiraumplanung. Wenn ich es jetzt noch schaffe, die richtigen Knöpfe anzumachen, dann können wir Sie hören. Hallo.
Hallo.
Hallo. Ich bin ein bisschen hier reingestolpert, Fenster, Mikrofone, all diese völlig ungewöhnlichen Dinge. Aber ich hoffe, ich habe das Gespräch richtig eingeleitet. Sie sind eine der Expertinnengruppen, die das Umweltamt sich mit herangezogen hat, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Was interessiert denn die Stadt- und Freiraumplanung an solchen Bereichen rund um ehemalige oder auch aktive Bahntrassen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das sind ja so ein bisschen abseitige Orte. Ja, man denkt bei Bahntrassen eben eigentlich erstmal an die Bahn. Das kam, glaube ich, im Gespräch mit dem Kollegen auch schon so ein bisschen raus. Und tatsächlich sind das aber, wenn man so möchte, auch so ein bisschen verwunschene Orte, die manche Menschen durchaus schätzen und sie auch nutzen.
Und die Stadt- und Freiraumplanung, die interessiert sich für genau solche Orte oder was
ja, meint das? Also wenn wir die Stadt betrachten, betrachten wir sie eigentlich in ihrer Gesamtheit und bei Planung denkt man wahrscheinlich zuerst mal an die klassischen gestalteten Freiräume, den Anger zum Beispiel oder den Nordpark, also diese öffentlichen Räume, die natürlich bewusst gestaltet sind, damit Menschen sie nutzen können. Aber es gibt eben auch viele solche, ja, ein bisschen abgelegenen Orte, die auch eine Qualität haben, die Menschen in ihrer Freizeit aufsuchen, die einen bestimmten Wert für Menschen haben. Und das wollen wir uns auch genauer anschauen, was die Menschen da so machen, wie sie die Räume wahrnehmen. Und in diesem Projekt gibt es ja auch so ein bisschen Veränderungen auf manchen Flächen durch Pflegeeingriffe, durch Beweidung und solche Dinge. Und da geht es auch darum, wie diese Veränderungen von den Leuten wahrgenommen werden, ob das eher zu einer erhöhten Wertschätzung führt oder vielleicht auch zu Kritik, dass da Dinge auch weggeräumt werden, Vegetation, weil das Erscheinungsbild sich ja dadurch auch verändert.
Es gibt ja mehrere Flächen, die jetzt untersucht werden. Ich glaube, so um die 10 oder irgendwie sowas in die Richtung. Beschreiben Sie mal, wie diese Flächen aussehen. Sie haben gesagt, die sind interessant für die Menschen. Waren sie vielleicht schon vorher, die da spazieren gegangen sind? Oder ich weiß nicht, wie sind diese Flächen? Also ja, wie kann ich mir die vorstellen? Oder sind die auch alle sehr unterschiedlich?
Also die sind durchaus sehr unterschiedlich. Also wie der Titel schon sagt, es geht um innerstädtische Bahntrassen. Das heißt aber, dass es vielleicht stillgelegte Bahntrassen sind, wo die Flächen entlanglaufen. Das ist zum Beispiel im Ried der Fall an der Göhrer Straße. Da sieht man auch noch alte Bahngleise von der ehemaligen Riedschleuder und auch den alten Bahnsteig. Das ist aber auch am Heckerstieg, wo wir uns ja kennengelernt haben, wo es entlang einer aktiven Bahntrasse einfach einen schmalen Pfad gibt, der ja leichte Betonplatten hat, wo links und rechts relativ viel Bewuchs auch ist, aber auch sehr freie Flächen wie die Kalkreise, was eigentlich ein Bahngelände ist in der Krempfer Vorstadt, was eine sehr große, dreieckige, offene Fläche ist mit eher niedrigem Bewuchs.
Genau. Nun haben Sie schon gesagt, das sind und durchaus Orte, wo Menschen auch schon sind, wo sie sich irgendwie, ich weiß nicht, erholen vielleicht. Bevor wir jetzt gleich darauf kommen, was sie vielleicht wirklich da tun, diese Menschen, sie befragen ja auch Menschen. Warum braucht es denn solche Orte in der Stadt? Ich könnte ja sagen, ich brauche einen Ort zum Wohnen, irgendwo, wo ich vielleicht arbeite und Geld verdiene und mir was zu essen kaufe. Warum brauche ich denn noch irgendwie Erholungsorte?
Ja, Ich hatte vorhin schon kurz darauf verwiesen, dass es ja klassische gestaltete Orte gibt. Da könnte man sagen, naja, wenn ich Erholung brauche und mal raus möchte, dann gehe ich in den Park. Hm. Das tun auch viele Menschen, aber ein Park hat ganz andere Qualitäten als solche, ich sage es jetzt mal, verwilderte Orte, ungestaltete Orte. Die schauen schon mal anders aus. Sie haben auch weniger konkrete Nutzungsangebote. Da finde ich eben nicht die Schaukel und, weiß ich nicht, irgendwelche Skater-Einrichtungen oder Ähnliches, sondern ich finde da eigentlich frei wachsende Natur, Vegetation, die so kommt, wie sie eben kommt. Und das ist, ja, es hat einen anderen Erholungswert und gerade, also es gibt Menschen, das schätzt auch nicht jeder gleichermaßen, das ist auch völlig in Ordnung, aber es gibt schon Menschen, die das auch ganz bewusst suchen in der Stadt, also so, sozusagen so ein bisschen raus aus dem vom Menschen geprägten. Ja, das ist so ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen Zufluchtsort, um mal rauszukommen, die Gedanken schweifen zu lassen, vielleicht ein bisschen mehr noch das Gefühl zu haben, gerade gar nicht so richtig in der Stadt zu sein, auch wenn man eigentlich mittendrin ist. Hm.
Sie haben schon gesagt, was Sie daran interessiert, nämlich zum Beispiel genau das. Was untersuchen Sie da jetzt? Was machen Sie in diesen Jahren des Projekts jetzt konkret?
Ja, uns geht es zuerst mal um die Wahrnehmung, wie Menschen diese Flächen wahrnehmen, wie sie sie ganz konkret nutzen, also was für Nutzungsmuster haben wir da, wann suchen sie die auf, was tun sie dort, also spazieren, das ist naheliegend, aber es gibt auch Leute, die sich da vielleicht ein bisschen aufhalten, wirklich Naturbeobachtungen machen. Uns interessiert eben auch die Akzeptanz solcher Flächen. Darum haben wir auch aktuell fragen wir nicht nur die Menschen, die auf den Flächen schon sind, sondern auch in der gesamten Stadt im Rahmen einer Haushaltsbefragung. Da dürfen wir, haben wir gerade vorhin kurz abgesprochen, vielleicht am Schluss auch nochmal so eine kleine Werbeschaltung machen. Also eine Haushaltsbefragung, wo wir alle Menschen in der Stadt fragen, wie sie zu solchen Flächen stehen, weil wir natürlich gar nicht erwarten, dass alle die überhaupt aktiv nutzen, kennen und so ein Bewusstsein drum haben. Und jetzt muss ich so ein bisschen ausholen, wenn das in Ordnung ist. Wenn wir stadtplanerisch, freiraumplanerisch da drauf schauen, dann ist ja unsere Aufgabe eigentlich, ein gutes Leben in der Stadt zu ermöglichen. Und dazu gehören eben verschiedenartige Freiräume. Und in den letzten Jahren kommt es tendenziell zu einer Verdichtung vieler Städte, also einer baulichen Verdichtung. Ja, also wenn wir Wohnraum brauchen und manche Städte brauchen den, Erfurt wächst ja auch noch so ein bisschen, dann wird versucht, das im bestehenden Stadtraum zu tun, weil wir da die ganze Infrastruktur haben, was aus Nachhaltigkeitsgründen absolut sinnvoll ist und eben nicht auf die grüne Wiese am Stadtrand zu gehen, dass die Stadt auswuchert ins Umland. Das ist grundsätzlich alles ein guter Plan. Allerdings heißt das natürlich auch, wenn wir verdichten, dass wir irgendwo auch Platz für diese Verdichtung, für diese bauliche Verdichtung benötigen. Und das geht teilweise auch zulasten bestehender Freiräume. Das heißt, wir haben auf demselben Raum mehr Menschen, aber möglicherweise weniger Freiraum. Und wir müssen eigentlich, um gut in der Stadt leben zu können, schauen, wie kriegen wir all die verschiedenen Freiraum-Erholungsbedürfnisse auf den gegebenen Flächen unter. Und das reicht vielleicht nicht immer aus, alle Leute zu versorgen, wenn wir nur die klassischen gestalteten Freiräume nehmen, sondern eben auch solche, ich nenne es mal ungestalteten oder verwilderten Freiräume, uns anschauen, was die auch an Beitrag leisten können. Das eine ersetzt nicht das andere. Ja. Ein gestalteter Park ist eben nicht eine Wildnisfläche an einer Bahn. Aber sie können schon bestimmte Dinge auffangen und da ist die Frage, inwieweit können die diese Versorgung, diese Freiraumversorgung, so nennen wir das in der Planung, mit unterstützen und welchen Beitrag können sie leisten? Wo sind aber vielleicht auch die Grenzen? Weil wir natürlich, weil wir sind ja in einem INBA-Projekt, wo wir nicht nur für Menschen planen, sondern auch für Pflanzen und Tiere im Lebensraum erhalten und entwickeln wollen. Wie lässt sich das übereinander bringen? und wo sind vielleicht Grenzen, wo dann doch Konflikte auftreten.
Und ist das auch so, dass diese Flächen vielleicht auch gar nicht geeignet oder vorgesehen sind, um dort was zu bauen? Also weil ich habe jetzt so gerade gedacht, okay, wir verdichten, wir bauen Häuser, warum nicht auch dort, ist doch irgendwie auch schön, das große Fläche, aber wahrscheinlich sind die dafür auch am Ende gar nicht geeignet.
Das sind ja unterschiedliche Flächen, die wir da untersuchen. Wir hatten schon den Hinweis auf die Kalkreise. Die Kalkreise ist tatsächlich teilweise schon interessant in beiderlei Hinsicht, weil das ja der Bereich ist, wo die sogenannte ICE City Ost entstehen wird. Und das heißt, dort wird schon was passieren, also natürlich wird die Fläche nicht komplett bebaut, aber da wird schon in den Randbereichen auch zunehmend Bebauung stattfinden. Da werden mehr Menschen wohnen und gerade in dem Nahbereich wird der Bedarf einfach massiv steigen.
Auf jeden Fall. Ja, ich hatte gerade so den Hackerstieg im Kopf, wo wir uns getroffen haben, Stefanie Werner, wo ich dachte, das ist ja auch irgendwie ein Bereich, der wahrscheinlich für die Bahn freigehalten werden muss oder was, da wird wahrscheinlich nichts gebaut.
Ja, ist auch wahrscheinlich viel zu schmal und das ist auch richtig geplant.
Könnte vielleicht eine kleine 3 Bungalows sind oder was. Nee, aber es ist ja, wenn es frei bleibt, genau möglich, dort eventuell solchen Freiraum zu haben, den eine Stadt auch braucht. Genau, wir haben uns da getroffen vor einigen Wochen. Ich wollte meine Runde gehen und wurde von Ihnen aufgehalten mit dem Klemmbrett in der Hand, ob ich denn nicht ein paar Fragen beantworten würde. Und damit das vorher schon aufgefallen war, da stehen ja auch Infotafeln, ne, dass da irgendwie was passiert, was untersucht wird, habe ich mich breitschlagen lassen und die Frage beantwortet. Wie oft stehen Sie denn da oder an anderen Flächen und wie läuft das?
Ja, also es gibt jetzt nicht so die Regelmäßigkeit, dass wir jetzt immer an Tag X für die Befragungen stehen. Da nutzen wir vor allen Dingen halt das schönere Wetter. Jetzt im Sommer machen wir das insgesamt immer so ab Mitte April, Anfang Mai bis in den Hochsommer rein stehen wir da für Befragungen. Und wie wir vorhin schon am Anfang angesprochen haben, stehen wir an den verschiedenen Flächen. Das sind der Hackerstieg, wo wir uns getroffen haben, die Görer Straße, der Prühler Flurweg, das ist Richtung Bindersleben und an der Kalkreise. Genau, neben den Befragungen wollen wir aber ja auch gucken, wie werden die Flächen schon genutzt, wann werden die Flächen auch genutzt, zu welchen Uhrzeiten, und da haben wir tatsächlich ein sehr strukturiertes Vorgehen, nämlich wir beobachten auch auf den Flächen, wer denn da langläuft, was da passiert und auch zu welchen Uhrzeiten, und das ist dann wiederum sehr strukturiert, von frühen Zeiten 7 Uhr bis aber auch abends so die Dämmerungszeit.
Das heißt, sitzen Sie oder stehen Sie am Rand und zählen die Leute oder machen andere Notizen wirklich über einen langen Zeitraum?
Genau,
Okay, interessant.
Und das auch mal wochentags und am Wochenende.
Ja. Wie reagieren denn die Leute so, die Sie ansprechen? Machen da viele mit oder nicht? Und was sagen die so?
Ja, also die Leute reagieren überwiegend positiv und auch lassen sich quasi überzeugen von einer Befragung, wie Sie ja auch. Da sind wir natürlich sehr glücklich drüber. Also im letzten Jahr haben wir insgesamt auf den Flächen, die ich gerade aufgezählt habe, 100 Leute persönlich befragt. Genau, dieses Jahr wollen wir das noch ein bisschen steigern. Wir haben da auch tatkräftige Unterstützung von unseren Studierenden, die bei uns arbeiten. Genau, sie reagieren sehr positiv.
Und was, worauf? Also, dass da was passiert, dass da jetzt ein bisschen Ordnung reinkommt oder dass die Flächen in den Blick genommen werden? Gibt es auch welche, die sagen, lasst doch das hier in Ruhe, ihr habt hier alles abgeholzt, das war doch vorher so schön wild? Oder wie ist da so die Spannbreite?
Also inhaltlich würde ich sagen, ist es dann schon unterschiedlich, auf was dann reagiert wird. Also das Positive war erstmal auf die Befragung, dass die Leute bereit sind, auch mit uns zu sprechen. Und dann kommt es auch sehr auf die Flächen an, also was da für Ergebnisse sind. Aber jetzt vom letzten Jahr, wir machen das ja, das Projekt für uns, die wissenschaftliche Begleitung geht ja 5 Jahre. Und das Monitoring, das nennen wir so, wenn wir rausgehen, befragen und beobachten, ist das unser Monitoring. Das machen wir jedes Jahr im Sommer und jetzt ist quasi, wo wir uns getroffen haben, unser zweites Jahr. Deswegen haben wir schon Ergebnisse vom letzten Jahr und da kann man sagen, dass die Leute das schon positiv als Entspannungsorte wahrnehmen und auch als Orte, die auf jeden Fall zu erhalten sind. Klar kommen da auch mal Fragen auf, warum passiert da was, warum wird was abgeholzt und dann ist aber auch viel Erklärung vom Umwelt- und Naturschutzamt, wo solche Sachen auch nochmal informiert werden oder auch die Infotafeln. Genau, also das ist eigentlich sehr positiv, dass die Leute das erhaltenswert und auch als Entspannungsorte schon wahrnehmen und häufig auch eher gesagt wird, es soll so bleiben. Und dann eher so Aspekte wie Müll oder vereinzelt noch Sitzbänke, so Aspekte sind, die sich die Leute wünschen würden, die da noch passieren sollten.
Aber tatsächlich die Rutsche und die Schaukel ist nicht so das wahrscheinlich, oder?
Genau, ja. Mhm. Also es ist schon die Qualität, wie es so ein bisschen beschrieben wurde, dass es ruhige Orte sind, die zum Entspannen einladen und auch Tiere und Pflanzen beobachten, war so eine der Hauptnutzungen, die da bei den Befragungen auch angegeben wurden, neben dem Spazierengehen.
Nun nehme ich an, wenn man sowas angeht, wird es ja auch vorbereitet und man überlegt sich, was werden die Leute wahrscheinlich sagen? Gab es irgendwas, was sie überrascht hat, wo sie dachten, aha, da habe ich ja noch gar nicht gedacht, was man hier tun könnte oder was hier irgendwie interessant ist oder irgendwie so? Oder sind das schon alles Dinge, die ja, so die klassischen Antworten, wie Sie jetzt eben auch schon erzählt haben?
Ja, ich weiß gar nicht, so ganz überraschend vielleicht nicht, also muss ich einfach so sagen, aber die Sensibilität, mit der die Leute auf Veränderung reagieren, ist schon auch immer wieder interessant. Also das muss man sich immer bewusst machen, auch wenn man planerisch aktiv ist, dass die Leute ihre Orte, das sind ja oft Routinen, also Tages- oder Wochenroutinen, die Leute, Sie hatten es vorhin auch gesagt, Sie haben Ihren Spaziergang gemacht, Sie kennen den Ort, Sie wissen auch, wie er ausschaut. Und wenn da plötzlich ein Eingriff stattfindet, eben im pflegerischen Sinne, naturschutzfachlich wichtig, dann ist das aber für die Leute erstmal einfach eine Veränderung. Und da ist es ziemlich sensibel, wie stark so ein pflegender Eingriff stattfindet. Also wenn man die Brombeeren wegschneidet, damit der Weg gut begehbar ist, dann finden das die meisten toll. Wenn dann aber noch so ein paar Büsche auch weggeschnitten werden, um eben diese Offenlandstruktur, die unser Kollege letztes Mal auch geschildert hat, um das zu erzeugen, was ja naturschutzfachlich der besondere Wert solcher Flächen dann auch ist, da kommt schon auch Kritik auf und da merkt man einfach, dass es ganz wichtig ist, das klar zu kommunizieren, warum das auch passiert, damit die Leute nicht denken, wir machen da Tabula Rasa und achten eigentlich nicht drauf, sondern es ist eigentlich das Gegenteil, es hat schon ein ganz bestimmtes Ziel auch.
Genau, und was ich auch noch sehr überraschend fand oder eine spannende Erkenntnis aus dem letzten Jahr, wie die Wahrnehmung zusammenhängt mit verschiedenen Faktoren, die wir ja noch so drumherum abfragen. Und da war eine spannende Erkenntnis, dass vor allen Dingen Leute positiver gegenüber solchen eher verwilderten Flächen eingestellt sind, wenn es ein Zusatzangebot in ihrem Stadtteil oder Quartier ist. Also wenn die Leute trotzdem noch eine eher gestaltete Fläche zur Verfügung haben, wo klassischerweise vielleicht auch ein Spiel- oder Sportangebot ist oder eine Sitzbank und so diese typische Pflege von Grünflächen stattfindet. Wenn sie das noch zusätzlich haben, dann finden sie so ein Zusatzangebot von verwilderten Flächen auch an sich positiver und nehmen auch die Flächen positiver wahr.
Das kann ich mir vorstellen, wenn ich irgendwo wohne und alles ist eine Brachfläche um mich herum, dann finde ich es vielleicht nicht als so ein zusätzlicher positiver Ort, sondern vermisse dann vielleicht das andere. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja eine sehr schöne Projekt-Homepage, auf der man ganz viel lesen kann zu dem Projekt, was da passiert. Und ich habe öfter gelesen von Grünverbindungen, dass diese Bereiche irgendwie auch, weil das halt so Bahntrassen durch die Stadt sind, irgendwie Teile der Stadt verbinden. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Beziehungsweise wofür ist das? Also passt das jetzt auch schon auf die Flächen, die jetzt untersucht werden? Und warum ist das gut? Was genau meint das?
Ja, also wir haben ja einzelne Flächen tatsächlich, die irgendwo im Stadtgebiet liegen. Wenn man die nur für sich betrachtet, dann wären sie isoliert. Und es gibt natürlich auch Menschen, die suchen eine Fläche konkret auf und halten sich dann dort auf. Aber gerade entlang von Bahntrassen sind es ja oft eher lineare Strukturen. Das ist klar, also an einer Bahnlinie lang. Das heißt, es sind vielleicht gar nicht so sehr Aufenthaltsbereiche, sondern eher Bewegungsbereiche, also so Spazierwege oder auch Radverbindungen. Und da können diese Flächen eigentlich nur ein Teilabschnitt sein und eigentlich muss man das größer denken und das nach Möglichkeit verknüpfen, vielleicht mit bestehenden Abschnitten, wo dann, wie man es halt manchmal so kennt, na, Lücken sind, so Durststrecken, wenn man wo lang geht, die nicht so schön sind, nicht so schön begrünt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch eine Grenze des Projektes, weil wir eben diese konkreten Flächen anschauen. Das Ideal aber eigentlich ist, oder auch die Idee natürlich, dass man sich ein Netz vorstellt von Verbindungen, wo man wirklich verschiedene Schleifen drehen kann aus seiner eigenen Nachbarschaft und eine Runde drehen kann, eine längere oder kürzere, die über solche Flächen führt, aber die eben nicht nur für sich isoliert sind, sondern die einfach ein Teil von einer Wegestrecke sind.
Das Projekt geht noch ein paar Jahre. Was ist das Ziel aus Ihrer Perspektive? Also was ist nachher passiert in den Jahren, dass Sie sagen, das war richtig gut, dass wir das gemacht haben? Welche Erkenntnisse oder weiß ich nicht, was es ist?
Ja, also dadurch, dass wir die Flächen über einen längeren Zeitraum betrachten können, können wir auch feststellen, ob es Veränderungen gibt in der menschlichen Nutzung, weil wir in unserem Team auf die menschliche Nutzung jetzt einen Fokus haben, aber eben auch Pflegemaßnahmen bei der Gürer Straße, auch Umgestaltungen stattfinden und wir sehen, wie solche, ich nenne es jetzt Interventionen, also Veränderungen auf der Fläche, die Nutzung, Wahrnehmung, Akzeptanz auch verändert, möglicherweise, oder welchen Einfluss sie hat. Und darüber lassen sich Erkenntnisse ableiten, wie man auch in anderen Städten solche Flächen vielleicht in dieses Thema der Freiraumversorgung einbeziehen kann, welche Interventionen, welche vielleicht minimalistischen Veränderungen stattfinden können, damit Menschen sie mehr nutzen, stärker akzeptieren, gleichzeitig aber dieser naturschutzfachliche Wert nicht gefährdet ist. Also wo so eine Balance ist. Und das, glaube ich, können wir durch die Länge des Projektes ganz gut verfolgen und hoffen, dass wir da so ein paar Aussagen auch liefern können, auch eben zu diesem Aspekt, welchen Beitrag können die denn leisten zur Erholung in der Stadt, zu einem guten Leben in der Stadt. Mhm.
Und wir haben es am Anfang schon gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Die Befragung, die Sie schon angesprochen haben, wie geht das?
Die Haushaltsbefragung, genau. Da kann jede Person gerne teilnehmen, die sich in Erfurt auskennt und ja auch in Erfurt wohnt, ist natürlich noch umso besser. Finden tut man das auf unserer Website www.inbar-projekt.de und da unter Aktuelles ist da auch der Link zur Haushaltsbefragung und das Ganze geht 10 Minuten, also recht schnell, wo es allgemein um naturnahe Flächen in der Stadt geht und ja, wie die wahrgenommen und genutzt werden. Und das Ganze geht noch bis zum 30. Juni, also 30.06.
Dann sprechen wir hier zu einem ganz guten Zeitraum. Das heißt, wenn jetzt Menschen zugehört haben und gemeint sagen, sie möchten sich beteiligen, können sie das sehr gerne tun. Verlinkt ist die Seite auch bei uns auf der Mediathek, wo ich auch dieses Gespräch dann nachher hinladen werde. Haben wir jetzt was Wichtiges vergessen, wo Sie sagen, das muss jetzt aber aus unserer Sicht hier noch mit in das Gespräch rein, sonst ist es nicht vollständig? Ich sehe Kopfschütteln. Dann bedanke ich mich recht herzlich, bin gespannt, was für Ergebnisse dann ganz am Ende rauskommen und bis zum nächsten Mal vielleicht.
Herzlichen Dank.
Danke auch. Tschüss.
Und damit geht die Sendung zu Ende. Das war unterdessen auf Radio Frei am 2. Juni. Morgen steht für euch Uli hier am Mikrofon. Ich bin so alles gut geht in 2 Wochen wieder hier. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Hört gerne weiter Radio Frei hier im Programm. Erwartet euch am Dienstag erstmal ein bisschen Musik. Ab 12 Uhr dann die Wiederholung von Zeitsprung. Am Nachmittag gibt's Metal mit Rock-Metal. Die Freistunde 17 Uhr. Dann die Wiederholung von Unterdessen, gefolgt von der Austauschsendung Osmose. Play Some Records und The New Noise mit Seekrank bringt uns Ribi dann ins Bett. Naja, und dann ist schon dieser Mittwoch, wo dann 9 Uhr Uli hier steht. Ich, wie gesagt, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ahoi.